das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es ist seine bewährte Methode. Immer dann, wenn der türkische Präsident mit dem Rücken zur Wand steht, sucht er den Schuldigen woanders. Erdogan geht es genauso schlecht wie der türkischen Wirtschaft. Seine Umfragewerte sind im Keller und nur so ist es wohl zu erklären, dass er sich jetzt auch mit seinen wichtigsten NATO-Verbündeten anlegt. Präsident Erdogan will die Botschafter von 10 Ländern, darunter Deutschland und die USA, zu unerwünschten Personen erklären lassen und droht damit, sie herauszuwerfen. Oliver Meyer-Rütt.
Kavala, 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 Kavala.
Viermal wiederholt Erdogan den Namen des türkischen Kulturförderers Osman Kavala bei seiner Rede im anatolischen Eskişehir, um deutlich zu machen, dass die Regierungen im Westen an nichts mehr anderes denken würden. Anfang der Woche forderten 10 Botschafter, so auch der deutsche Jürgen Schulz hier bei seiner Amtseinführung vor einem Jahr, die Freilassung des seit 2017 inhaftierten Kavala. Seitdem ist Erdogan wütend. Heute habe er seinem Außenminister den Auftrag gegeben, die Ausweisung der 10 westlichen Botschafter vorzubereiten. Diese müssen umgehend zu unerwünschten Personen erklärt werden. Danach folgt in der Regel die Ausweisung. Kavala sitzt im türkischen Hochsicherheitsgefängnis Silivri in Haft. Vom Vorwurf der Finanzierung von Protesten im Istanbuler Gezi-Park im Jahr 2013 wurde er von einem türkischen Gericht Anfang 2020 freigesprochen, um Stunden später wieder inhaftiert zu werden. Nun wirft ihm die Staatsanwaltschaft die Beteiligung am Putschversuch im Juli 2016 und erneut die Finanzierung der Proteste vor. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Türkei aufgefordert, Kavala freizulassen, weil es keinerlei Beweise gebe, die die Vorwürfe gegen ihn rechtfertigen. Der türkische Oppositionsführer Kılıçdaroğlu twittert am Abend, Erdogan wolle mit der Aktion gegen die Botschafter nur von der schlechten wirtschaftlichen Lage im Land ablenken, die er selbst verschuldet habe. Die betroffenen Botschafter warten nun, ob das türkische Außenministerium in Ankara die Ansage des Präsidenten förmlich umsetzt.
Fragen wir noch mal nach bei unserem Türkei-Korrespondenten Oliver. Das ist ja ein gewagter Schritt. Was hätte das für Folgen, wenn Erdogan die Botschafter wirklich rauswirft?
Ja, jetzt müssen wir erst mal sehen, ob es tatsächlich passiert. Aber er ist mit der Ansage natürlich relativ weit oben auf dem Baum. Und das ist die Frage, wie er wieder runterkommt. Sicherlich sprechen die Länder miteinander, koordinieren unter Umständen eine Reaktion. Und ich kann mir vorstellen, dass Berlin zum Beispiel mit großen Augen Richtung Washington guckt und hofft, dass von dort die harte Reaktion kommt. Eine Option ist sicherlich, dass man eben die türkischen Botschafter aus den betroffenen Ländern auch ausweist. Das wäre eine Möglichkeit. Das Problem dabei ist, das wäre dann schon eine schwere diplomatische Krise, die auch länger dauern könnte. Denn so ein Botschaftsposten, wenn er mal geräumt ist, der wird nicht gleich wieder am nächsten Tag besetzt.
Und was heißt es innenpolitisch? Wird es Erdogan helfen, von den eigentlichen Problemen im Land abzulenken?
Die wirtschaftliche Lage in der Türkei ist dramatisch. Die Inflation steigt, die türkische Währung Lira fällt. Eigentlich soll es 23 Wahlen geben, aber man hört immer wieder, dass es vielleicht schon nächstes Jahr Wahlen geben könnte. Und die Umfragen sehen nicht gut aus für Erdogan. Er muss also ein Momentum erzeugen, bei dem er wieder eine Chance hat zu gewinnen. Die türkische Regierung setzt seit geraumer Zeit auf die nationalistische Karte und dieses Ausweisen der Botschafter, das passt dazu, das befeuert es weiter. Erdogan wird weiter polarisieren bis zum geht nicht mehr, aber ob die Strategie wieder aufgeht, da habe ich Zweifel.
Danke für die Information aus Istanbul. Oliver Meyer-Rütt.
Sehr gerne.
Die Türkei kannte schon lange, dass viele Menschen in ihrem Land Zuflucht suchen. Für Polen ist das neu. Angelockt von Versprechungen des belarussischen Lukaschenko-Regimes haben sich in den vergangenen Monaten Tausende Männer, Frauen und Kinder aufgemacht zur polnischen Grenze, wo sie jetzt in den Wäldern festhängen, hungrig, frierend und ohne Hilfe von außen. Denn Polen hat hier eine Sperrzone eingerichtet, Hilfsorganisationen ist der Zugang verwehrt. Das ist menschenunwürdig, finden nun immer mehr Polen. Vor allem viele Frauen trugen heute ihren Protest auf die Straße. Olaf Bock.
Polnisches Grenzgebiet heute Abend. 5 Syrer mit Erfrierungserscheinungen sind gerade aus dem Wald gerettet worden. Eine Flüchtlingshelferin hatte Kontakt zu ihnen bekommen und Hilfe gerufen. Einer konnte sich gar nicht mehr bewegen, den mussten wir ein paar hundert Meter aus dem Wald raustragen. Und jetzt werden sie alle ins Krankenhaus gebracht. Diese Anwohnerin hat von der Aktion erfahren und hat schnell etwas Essen für die Menschen zusammengepackt. Das ist doch unmenschlich, wenn die Flüchtlinge in Polen so stören, wo sie doch von Lukaschenko betrogen wurden und unsere Regierung sie wie Hunde zurückpusht. Die Situation von Flüchtlingen und Migranten wird dramatischer, denn es wird zunehmend kälter. Diese Frauen und Mütter sind aus ganz Polen zum Protest in das Dorf Michałowo an die Grenze zu Belarus gereist. Versammlung vor dem Gebäude des Grenzschutzes. Dass Flüchtlinge und Migranten, darunter Frauen und Kinder, in den Wäldern hungern und frieren müssen, wollen sie nicht hinnehmen. Ich fordere, dass alle Verfahren eingehalten werden, dass man hier Zelte aufbaut und die Menschen aus dem Wald geholt werden. Der, dem Asyl zusteht, dem steht Asyl zu. Wem nicht, der soll wieder zurückgebracht werden. Auch drei frühere polnische First Ladies unterstützen die Aktion Mütter an der Grenze. Wir sind dagegen, dass Flüchtlinge stigmatisiert werden und ihre Tragödie für politische Zwecke ausgenutzt wird. Es sind solche Bilder aus den sozialen Netzwerken, die für Aufregung sorgen. Männer, aber auch Frauen und Kinder in den polnischen Wäldern des Grenzgebiets. Unter falschen Versprechungen wurden sie nach Belarus gelockt. Der Weg in die EU sei leicht. Nun sind sie gestrandet bei Kälte und Nässe im Wald. Die polnische Regierung setzt offensichtlich weiter auf Abschreckung und Rückführungen. Der 90 Kilometer lange Grenzzaun wird ausgebaut und es gibt eine Sperrzone entlang der Grenze. Die Demonstranten in Michałowo fordern Zugang für Hilfsorganisationen in die Wälder des gesperrten polnischen Grenzgebiets. Dann könnten auch Kleidung und Hilfsgüter verteilt werden, die von Bürgern des ganzen Landes gespendet und in der Feuerwache des Dorfes gesammelt werden.
Für seinen unbarmherzigen Umgang mit Flüchtenden war auch Italiens früherer Innenminister Salvini bekannt. Nun muss er sich vor einem Gericht verantworten. Die Nachricht mit Konstantin Schreiber.
Salvini werden Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Der Chef der rechten Lega-Partei hatte sich 2019 geweigert, das spanische Rettungsschiff Open Arms in einem italienischen Hafen anlegen zu lassen. Das Schiff harrte damals mit etwa 150 geretteten Menschen an Bord tagelang auf dem Mittelmeer aus. In Ungarn haben Zehntausende Unterstützer von Ministerpräsident Orbán demonstriert. Mit einer Brandrede gegen die Europäische Union eröffnete Orbán seinen Wahlkampf. Er warf der EU vor, den Ungarn Vorschriften machen zu wollen. Nicht weit entfernt versammelten sich tausende Anhänger der Opposition. Sechs Parteien, von links grün bis rechts konservativ, wollen bei der Parlamentswahl im kommenden Jahr gegen Orbáns Fidesz-Partei antreten. Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat die Nachfolge von Parteichef Laschet geregelt. Zum neuen Vorsitzenden wurde Verkehrsminister Wüst gewählt. Er bekam beim Landesparteitag in Bielefeld mehr als 98% der Stimmen ohne Gegenkandidaten. Wüst soll auch bei der Landtagswahl im Mai als Spitzenkandidat antreten. Laschet hatte vor der Bundestagswahl angekündigt, dass er seine Ämter in Nordrhein-Westfalen auch bei einer Niederlage aufgibt. Ärzte warnen davor, die Corona-Notlage Ende November auslaufen zu lassen, wie es Bundesgesundheitsminister Spahn plant. Nach Angaben der Vereinigung der Intensiv- und Notfallmediziner können inzwischen tausende Intensivbetten nicht mehr belegt werden, weil Pflegekräfte gekündigt hätten. Zugleich gäbe es noch immer einen engen Zusammenhang zwischen Inzidenz und Neuaufnahmen auf Intensivstationen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz erreichte heute 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Damit ist der Wert erstmals seit Mitte Mai wieder dreistellig.
Auch wenn der Wert weiter nach oben klettert, weil die Mehrheit geimpft ist, können wir längst wieder in Cafés und Restaurants sitzen. Und doch fällt auf, dass nicht wenige Gaststätten ihre Öffnungszeiten verkürzt haben oder gleich ganz dicht machen am Samstag oder am Sonntag. Es fehlt an Köchinnen und Kellnern. Viele Fachkräfte haben zermürbt durch Kurzarbeit und Angst vor Arbeitslosigkeit andere Jobs gefunden. Und deshalb wird in manchen Läden nun eine neue, eine ganz besondere Kollegin engagiert. Hauke von Hallern hat sich in Grömitz Holsteiner Matjes servieren lassen von einer Dame aus China, Bella.
Wirt Tim Bornewasser gibt die Tischnummern ein Und Bella legt los mit den Bestellungen an Bord. Ihre Aufgabe ist groß. Sie soll helfen, den Fachkräftemangel in der Gastronomie auszugleichen.
Ihre Bestellung.
So, ein Kaffee?
Dann müssen wir das hinten einmal bescheiden.
Leeres Geschirr in die Küche. Speisen und Getränke aus der Küche an die vorgegebenen Tische. Bella kann 4 Tabletts mit bis zu 40 Kilo transportieren.
Die Gäste warten schon auf mich.
Also ich gehe in ein Lokal, weil ich eine Atmosphäre haben möchte. Und mit dem Roboter ist das für mich zu kalt, zu steril.
Muss man sich dran gewöhnen, ist eine Gewöhnungssache, sage ich mal. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Man muss mal gucken, ob das für die Zukunft auch weiter so beibehalten wird, ne? Wie es angenommen wird von den Leuten.
Vorsicht bitte, ich muss kurz durch.
Bella orientiert sich im Restaurant über Kameras und Laserscanner. Das funktioniert nicht immer.
Was ist jetzt schief gelaufen?
Ich vermute, weil wir hier so lange standen, dass wir sie festgehalten haben.
Entschuldigung.
Es ist auch eine enorme Entlastung natürlich für den Rücken und für die Schultern, ne? Weil wir haben, wenn wir hier ein paar Stunden am Tag im Sommer die Teller tragen, die sind ja auch nicht leicht.
20.000 Euro hat Wirt Tim Bornewasser für Bella bezahlt. Eine teure Investition, aber er findet einfach nicht genug Servicekräfte.
Bitte wähle ein Tablett für die Bestellung und tippe die Tischnummer an.
Wenn Sie mir Personal bringen und mir sagen, okay, der macht das, der ist da und, gar kein Problem. Dann hätten wir niemals auf die Idee kommen müssen dafür.
30 Menschen und ein Roboter arbeiten im Hafenrestaurant. Noch ist Bella allein, aber Tim Bornewasser will schon bald einen zweiten Roboterkollegen bestellen.
Willkommen zum Sport und zur Fußball-Bundesliga, in der die Bayern ihren nächsten Sieg heute mit einem Trainer im Homeoffice geschafft haben, Andreas Kecke.
Ja, und es ist zwar nur ein Gerücht, dass Julian Nagelsmann auch nach seiner Covid-19-Erkrankung weiter aus dem heimischen Wohnzimmer coachen wird, aber vielleicht sollten die Bayern ruhig mal einen Gedanken dran verschwenden. Denn nach dem 4:0 in Lissabon unter der Woche gab es heute das gleiche beeindruckende Resultat gegen Hoffenheim. Also die Münchner verteidigen souverän die Tabellenführung. Insoweit nichts Aufsehenerregendes. Das aber folgte dann direkt im Anschluss an die Partie und dürfte auch in den nächsten Tagen noch für reichlich Gesprächsstoff sorgen.
Er sei weder Corona-Leugner noch Impfgegner und dennoch wolle er erst noch Langzeitstudien abwarten, bevor er sich impfen lasse. So Joshua Kimmich nach dem Spiel. Ein Thema, das auch in der Mannschaft für Gesprächsstoff sorgt.
Ich bin natürlich ein absoluter Befürworter vom Impfen und dennoch muss man sagen, dass es Privatsache ist und jeder die Entscheidung selbst für sich trägt.
Auf dem Platz ist von den Diskussionen ums Impfen nichts zu spüren. Die Bayern in Rot gehen schon in der 16. Spielminute in Führung. Torschütze zum 1:0, Serge Gnabry. Nach einer halben Stunde erkämpft sich Thomas Müller den Ball und legt auf Robert Lewandowski ab. Der polnische Nationalstürmer trifft aus 20 Metern zum 2:0. Sein 10. Saisontor bringt die 60.000 auf den Rängen schon zur Pause in Feierstimmung. Auch in der zweiten Halbzeit haben die Bayern noch nicht genug. Der eingewechselte Erik-Maxim Choupo-Moting profitiert von Hoffenheimer Fehlern und bezwingt Gästetorhüter Oliver Baumann erneut. Das Spiel zu diesem Zeitpunkt längst entschieden, doch einer geht noch. Kingsley Coman mit dem 4:0 Endstand. Sportlich alles bestens, bleibt die Arbeit der Bayern-Verantwortlichen Joshua Kimmich und die anderen Ungeimpften im Team demnächst doch noch von einer Impfung zu überzeugen.
Ja, und neben Kimmich sollen wohl noch 4 Spieler bei den Bayern betroffen sein. Die also sorgen für Gesprächsstoff, wenn auch nicht ausschließlich aufs Sportliche bezogen. Ganz anders ist das beim SC Freiburg, dessen Höhenflug war und ist absolut bemerkenswert. 2:0 heute in Wolfsburg und damit der Sprung auf Champions League Platz 3 für das Überraschungsteam der Liga bis dato.
Nicht zu stoppen, diese Freiburger. Das Team feiert den 5. Saisonsieg und ist als einzige Mannschaft in der Liga ungeschlagen.
Weil wir einfach ein geiler Haufen sind. Wir sind eine kompakte Mannschaft. Wir greifen zusammen an, wir verteidigen alle zusammen. Uns bringt es so schnell nichts aus der Ruhe. Jeder vertraut dem anderen. Wir wissen auf unsere Stärken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimrezept.
Zunächst wenig Torgefahr auf beiden Seiten. Dann dieser Freistoß von Grifo und im zweiten Versuch das 0:1 durch Lienhardt in der 27. Minute. Die Entscheidung erst nach Videobeweis. Wolfsburgs Mbabu hebt mit der Ferse das Abseits auf. Der VfL kurz darauf mit seiner besten Chance und etwas Pech. Metscher an die Latte. Nach starkem Saisonstart ist Van Bommels Team in der Krise. Ganz anders Freiburg. Höhler vollendet einen Konter mit dem 0:2 in der 68. Minute. Mindestens bis morgen Tabellenplatz 3, das wird trocken aufgenommen.
Ja, ich weiß, dass wir 19 Punkte haben und es ist viel zum jetzigen Zeitpunkt.
Freude hier, Frust dort. Freiburg bringt Wolfsburg die vierte Bundesliga-Niederlage in Folge bei.
Und das die anderen Ergebnisse. Bielefeld unterliegt Dortmund 1:3, Leipzig besiegt Fürth 4:1. Die Berliner Hertha schlägt Gladbach 1:0. Gestern bereits das 4:1 der Mainzer gegen Augsburg. Morgen noch 3 Spiele, Köln empfängt Leverkusen, Stuttgart hat Union Berlin zu Gast und Bochum spielt gegen Frankfurt. Die Tabelle. Die Bayern weiter einen Punkt vor Dortmund, Freiburg jetzt Dritter vor Leverkusen, Union Berlin und Leipzig. Wolfsburg abgerutscht auf Rang 8. Hertha BSC, jetzt 10. vor Hoffenheim, dahinter die Gladbacher, in der Abstiegszone Augsburg vor Bielefeld und Schlusslicht Kräuter Fürth. Bei der Bahnrad-WM im französischen Roubaix bleiben die deutschen Fahrerinnen schlichtweg herausragend. 5 Goldmedaillen haben sie mittlerweile schon gewonnen bei diesen Titelkämpfen, wobei die Einerverfolgung heute Abend doch ohne Zweifel der absolute Höhepunkt war, denn erfolgreicher geht's einfach nicht.
Alle Medaillen für eine Nation. Das hatte es in der über 60-jährigen Geschichte dieser Disziplin noch nie gegeben. Gold holte sich Lisa Brennauer im Finale der Einerverfolgung gegen Franziska Brause. Zuvor hatte sich bereits Mieke Kröger Bronze gesichert. Brennauer hatte bereits in der Teamverfolgung den Titel gewonnen und krönte damit ein überragendes Jahr, zu dem auch der Olympiasieg in Tokio gehörte. Am frühen Abend jubelte Lea-Sophie Friedrich über die Titelverteidigung im 500-Meter-Zeitfahren. Das war eine kleine Sensation, denn noch kurz vor der WM hatte sie eine Woche krank im Bett gelegen und wollte auf diesen Wettbewerb eigentlich verzichten. Die Genesung kam auf den Punkt.
Wenn die Herbststürme durchs Land fegen, Bäume entwurzelt werden und sich sowas wie Endzeitstimmung breit zu machen droht, ja dann, genau dann, erwacht alljährlich und leicht verfrüht das Winterleben im österreichischen Sölden. Auftakt der Skisportsaison auf dem Gletscher. Heute mit dem Riesenslalom der Damen und einer alles überragenden alten Bekannten.
Hoch droben auf dem Rettenbach ferner präsentiert sich der Star der Szene, Michaela Schifrin, schon jetzt in überragender Form. Die US-Amerikanerin kann auf steilem, schwierigen Gelände, vor allem im zweiten Lauf, dem Finale der besten 30, am meisten zulegen und so die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen. 9000 Zuschauer feiern und feuern nahezu jede Athletin an. Ein Ansporn auch für Marlene Schmotz vom Deutschen Skiverband. Nach 2 Kreuzbandrissen kämpft sie sich wieder in die Weltspitze zurück. Rang 28 bringen ihr Anerkennung und wichtige Weltcup-Punkte. Für den Skisport insgesamt ist dieser Auftakt ein deutliches Lebenszeichen.
Gibt es? Ja.
Und uns bleibt noch der Blick auf einen goldenen Oktobersonntag und Sven ist auch schon da.
Ja, ich war gerade. Hallo Karin, schönen guten Abend allerseits. Guten Abend. Ich war gerade noch beim Studium meiner eigenen Wetterkarten und jetzt sind wir schon da und ich freue mich, habe da die Frage auch nicht verstanden, möchte aber zu Anbeginn Folgendes zeigen, nämlich dieses Foto hier und das ist von Daniel Hanselmann und im ersten Moment wird man sagen, aha, wo ist denn da der Sonnenaufgang? Und im zweiten gehe ich zur Seite und dann sieht man ihn genau hier zwischen Wald und zwischen den Wolken kurz zu sehen, die Sonne. Ich bitte den Kollegen jetzt noch flott meine Uhr einzuschalten, weil wir ja am Anfang ein bisschen durcheinander gekommen sind. Und beginnen sofort mit der Darstellung der Wetterlage. Hoher Luftdruck derzeit hier über dem Osten Europas. Wir in der Warmluftzufuhr. Diese warme Luft, die kommt vor allen Dingen in den höheren Schichten an. Heute auf dem Feldberg im Schwarzwald gerade mal 4 Grad. Und jetzt gucken wir gleich auf die nächste Karte weiter. 4 Grad in Konstanz, 14 Grad. Und man sieht, das sind normale Verhältnisse. Und jetzt für morgen kommt sehr warme Luft in die Höhe. Da haben wir dann 11 Grad auf dem Feldberg. Also eine deutliche Erwärmung. Konstanz ist dabei mit 9 Grad. Also eine Umkehrung, eine Inversionswetterlage. Wir schauen uns die Wetterlage an. Morgen gibt es nämlich einen Sonntag, der seinem Namen alle Ehre macht. Freundliches Wetter. Es gibt örtliche Nebelfelder in der Nacht, die Richtung Oberrhein, Richtung Bodensee und auch im Osten Deutschlands noch etwas zäher sind. Im Verlauf des Tages lösen sie sich meist auf. Dann gibt es viel Sonnenschein. In den Frühstunden teils kalt, höhere Mulden bis minus 5, nach Nordwesten 4 bis 9 Grad. Und der morgige Nachmittag hat dann Temperaturen
im Markgräfler Land bis 16 Grad, sonst 9 bis 14 Grad zu bieten. Und das sind die Aussichten. Montag immer noch sehr freundlich, sehr mild im Südwesten bis 19 Grad, später Regen. Aber erst anfangend am Dienstag ziehen dann ein paar Wolkenfelder drüber. So, das war der Spezialwetterbericht des heutigen Tages, Karin.
Dafür besonderen Dank, Sven Plöger. Hier folgt jetzt das Wort zum Sonntag. Heute zu Schuld, Neuanfängen und zweiten Chancen. Fangen Sie den Sonntag gut an. Wir sind morgen wieder da. Bis dahin, gute Nacht.